Ein zweifelhafter Freispruch. Viele Gerichtsprozesse, die zu ihrer Zeit zu Sensationsprozessen wurden, sind heute vergessen. Neue und immer gewalttätigere Verbrechen verdrängen die Erinnerung an Vergangene. Trotzdem bieten auch diese immer noch interessante Einblicke in die gerichtsmedizinische und juristische Beweisführung, in deren Erfolge und Irrtümer und ihre wissenschaftsgeschichtlich bedingten Grenzen. Ein Beispiel dafür ist der Hussmann-Prozess, der trotz überzeugender gerichtsmedizinischer Beweise mit einem Freispruch des mutmaßlichen Mörders Hussmann endete. Das Verbrechen spielte sich in einer Märznacht 1928 in Gladbeck ab. Schuldirektor Daube und seine Frau wurden morgens gegen 3:30 aus dem Schlaf geschreckt. Draußen auf der Straße rief jemand um Hilfe. Die Eheleute lauschten. Die Rufe wiederholten sich noch mehrmals, wurden aber immer schwächer. Daube verließ schließlich das Bett und trat ans Fenster. Im Schein einer entfernten Gaslaterne sah er eine Gestalt auf dem Fußweg vor dem Haus liegen. Eine zweite Gestalt erhob sich gerade aus ihrer gebückten Haltung und eilte davon. »Was ist denn?« fragte Frau Daube schlaftrunken. »Zwei Männer, irgendein Streit. Einer liegt auf dem Bürgersteig, wahrscheinlich betrunken.« Daube ging wieder ins Bett. »Ist denn Helmut schon zu Hause?« fragte seine Frau. »Ich glaube nicht. Habe ihn jedenfalls nicht heimkommen gehört.« Daube und seine Frau schliefen bald wieder ein. 1,5 Stunden später, es war kurz nach 5, erwachte der Rektor erneut. Der Schein einer Handlaterne huschte mehrmals über die Fensterscheiben. Von der Straße her kamen Geräusche und Stimmen. Daube trat wiederum ans Fenster und erblickte mehrere Männer, darunter 2 Polizisten. Die Gestalt lag noch immer auf dem Pflaster. Im Schein von Handlaternen erkannte Daube den Arzt Dr. Lichai, der nebenan wohnte. Daubes Neugier war geweckt. Er ließ seine Frau weiterschlafen, kleidete sich an und ging hinaus auf die Straße. Er wandte sich an Dr. Lichai, der sich mit einem Herrn unterhielt. »Was ist denn passiert, Doktor?« fragte Daube. Lichai wies auf die reglose Gestalt. »Ein Mord.« Daube trat näher und erschrak. Vor ihm lag ein Mann mit durchgeschnittener Kehle. »Um Himmels Willen«, sagte Daube, »ich bin vorhin aufgewacht und habe hinausgeschaut und einen Mann weglaufen sehen.« »Haben Sie ihn denn erkannt?« fragte der Herr neben Lichai. »Dazu war es zu dunkel.« »Kriminalkommissar Detlefsen«, stellte sich der Frager vor und fügte hinzu, »kennen Sie den Toten?« »Nein«, erwiderte Daube. Er beugte sich über das blutverschmierte Gesicht. »Nein, bestimmt nicht«, wiederholte er. Er wollte sich schon dem schrecklichen Anblick entziehen, als sein Blick auf den Mantel des Toten fiel. Er bückte sich und nahm den Mantelsaum in die Hand. »Mein Gott«, schrie Daube auf. Er richtete sich taumelnd auf. »Es ist unser Sohn, Helmut!« »Helmut?« fragte Dr. Lichai bestürzt. »Ich habe ihn nicht erkannt.« Er blickte auf das entstellte, blutige Gesicht. »Wie sollte ich auch?« Kriminalkommissar Detlefsen erfuhr bruchstückhaft von dem völlig gebrochenen Vater, dass sein Sohn vor wenigen Tagen das Abitur abgelegt und gestern Abend mit einigen Freunden den Schulabschluss gefeiert hatte. Auch einige alte Herren hatten am Bierabend teilgenommen, unter ihnen ein Kollege von Dr. Lichai. Der Arzt erbot sich, den Kollegen anzurufen, ob er vielleicht irgendeinen sachdienlichen Hinweis über den Verlauf des Kommers geben könnte. Dr. Lichai kehrte bald darauf zurück und berichtete, sein Kollege und 2 weitere Herren seien heute Morgen mit Helmut, Daube und dessen Freund Hussmann heimgekehrt. Gegen 3:10 Uhr hätten sie sich dann von den beiden jungen Leuten getrennt. Hussmann also hatte wahrscheinlich als letzter Helmut Daube lebend gesehen. Dr. Lichai erbot sich, auch Hussmann anzurufen. Inzwischen war es 6 Uhr geworden. Lichai rief bei Hussmanns Pflegeeltern an, ließ Hussmann ans Telefon holen und teilte ihm mit, sein Freund sei ermordet worden. Hussmann versprach, sofort zum Tatort zu kommen. Wenig später traf Hussmann mit dem Fahrrad ein. Stumm begrüßte er den Vater seines Freundes. Kommissar Detlefsen forderte Hussmann auf, sich den Toten anzusehen. Hussmann lehnte das ab. Sein Verhalten wirkte kalt und gleichgültig. In Rektor Daubes Wohnung vernahm Kommissar Detlefsen den Freund des Toten etwas genauer. Vor allem interessierte ihn der Zeitablauf nach Ende der Abiturfeier. Als fester Eckpunkt des Geschehens galt 3.10 Uhr, als sich, wie inzwischen von den anderen Zeugen bestätigt, Daube und Hussmann von diesen getrennt hatten. Hussmann sagte, er habe Daube gebeten, ihn noch bis zu sich nach Hause zu begleiten. Daube habe auch eingewilligt. Vor Hussmanns Wohnung hätten sie sich dann voneinander verabschiedet, Daube sei allein nach Hause gegangen. Was danach geschehen sei, wisse er natürlich nicht. Wann etwa hat Helmut sie verlassen? Wenn die Herren sagen, wir hätten uns 3.10 Uhr getrennt, brauchten wir noch etwa 10 Minuten bis zu mir. Er hat sich also gegen 3.20 Uhr von mir verabschiedet. Detlefsen notierte sich Weg und Zeit. Da erblickte er auf Hussmanns Schuhen eingetrocknete Blutstropfen. Der Form nach zu urteilen, waren sie von oben herabgefallen. »Was sind das für Blutstropfen auf Ihren Schuhen?« »Nasenbluten, Herr Kommissar.« »Wann?« »Ich weiß nicht mehr, ist möglicherweise auch Katzenblut.« Habe vor 2 Tagen eine Katze getötet. Wissen Sie, diese Katzen sind eine Plage. Wenn ich eine erwische, töte ich sie. Detlefsen und seine Mitarbeiter beschlossen, in Hussmanns Wohnung eine Haussuchung vorzunehmen. Hussmann wohnte bei seinen Pflegeeltern. Der Pflegevater war ebenfalls Schulrektor. Seine Frau war mit Hussmann verwandt. Die Pflegeeltern konnten nicht sagen, wann Hussmann nachts heimgekehrt war, konnten also auch nicht bestätigen, ob er um 3.20 Uhr die Wohnung betreten hatte. Die Kriminalisten fanden auch an Hussmanns Mantel Blutflecken, desgleichen an der linken Manschette seines Oberhemdes. Detlefsen nahm Hussmann in Untersuchungshaft. Kurz zuvor hatten die Polizisten eine grausige Entdeckung gemacht. Als Helmut Daubes Leiche aufgehoben und ins Gerichtsmedizinische Institut verbracht werden sollte, sahen sie, was der Mantel bisher verborgen hatte. Helmut Daubes Geschlechtsteile waren abgeschnitten worden. Dieser Tatbestand gab dem Mord einen neuen, einen sexuellen Aspekt. Möglicherweise handelte es sich um einen Lustmord, wenn auch Lustmord an einem Mann völlig ungewöhnlich wäre. Es konnte aber auch ein sexuell motivierter Racheakt oder eine Bestrafung aus Eifersucht sein. Auf jeden Fall deutete die Tat auf ein Beziehungsverbrechen hin. Und da inzwischen bekannt war, dass zwischen Hussmann und Daube eine enge freundschaftliche Beziehung bestanden hatte, ermittelte die Kriminalpolizei nun verstärkt in dieser Richtung weiter, zumal sich bereits durch die blutigen Schuhe und das Blut an Mantel und Hemdsärmel ein Verdacht gegen Hussmann ergeben hatte. Auch hatte sich erwiesen, dass Hussmann über die letzten Minuten seines Zusammenseins mit Daube gelogen hatte. Das Wegzeitdiagramm hatte ergeben, dass Daube unmöglich den Hussmann erst zu dessen Wohnung begleitet haben konnte. Wäre das der Fall gewesen, wäre er nicht bereits um 3.30 Uhr bei seiner eigenen Wohnung angekommen. Dass er um 3.30 Uhr ermordet wurde, stand fest, da sich sein Vater genau an die Zeit erinnerte, als er aufgestanden, zum Fenster getreten war und den Schlussakt des Verbrechens gesehen hatte. Die kriminalistischen Ermittlungen verliefen, ebenso wie die spätere Gerichtsverhandlung, äußerst kompliziert. Zweifellos lag ein sexuell motiviertes Verbrechen vor. In dieses Verbrechen verwickelt waren als Opfer wie als mutmaßlicher Täter 2 19-Jährige, die bis vor wenigen Tagen zu einem festen, gleichaltrigen Klassenverband gehört hatten. Die Klassenkameraden sollten nun über Beziehungen aussagen, die für sie hinter einer zweifachen Hemmschwelle lagen. Einmal gehörte es zur Klassenehre, einen Kameraden nicht durch belastende Aussagen in Schwierigkeiten zu bringen, zum anderen ging es um eine heikle sexuelle Problematik, deren Erörterung damals noch weitgehend tabuisiert war. Trotzdem ergab die Ermittlung genügend Verdachtsmomente gegen Hussmann, die am Ende auch zur Anklageerhebung und zum Gerichtsprozess führten. Hussmanns Freundschaft mit Daube war eng, aber auch spannungsreich gewesen. Beide waren sehr unterschiedliche Charaktere. Daube war ein verschlossener, sensibler Junge, zugleich aber selbstbewusst und geltungsbedürftig. Hussmann dagegen wirkte kontaktfreudig, angepasst, manchmal auf süßliche Art schmeichlerisch. Auch kannte man an ihm Anfälle von Jähzorn und Aggressivität. Die Freundschaft zwischen beiden war im vorletzten Schuljahr durch ein gemeinsames Interesse entstanden. Daube und Hussmann suchten ihr Bedürfnis nach Anerkennung in einem sogenannten Bibelkreis zu befriedigen. Dieser Bibelkreis, den Hussmann einige Zeit leitete, sollte, wie die Satzung sagte, der sittlichen Hebung des Lebens dienen, den Mitgliedern helfen, durch Gebete Gott näher zu kommen und sie zu befähigen, dem Kreis Fernstehende zu bekehren. Auch Daube gehörte dem Bibelkreis an, er hatte ausgesprochen theologische Interessen. Er und Hussmann waren sich darin einig, den Bibelkreis zu reformieren. Daube, ein Mensch mit strengen ethischen Grundsätzen, merkte aber bald, dass sich Hussmann religiöse Schwärmerei nicht mit dessen Lebensführung vereinbaren ließ. Nicht nur misshandelte Hussmann jüngere Schüler, er war auch gegenüber Mitschülern und kleineren Jungen sexuell aggressiv. Seine homosexuellen Neigungen waren bekannt und wahrscheinlich kam es auch mit Daube zu einer solchen Beziehung. Daubes Mutter sagte unter Eid aus, Helmut habe ihr das gestanden. Zugleich litt Daube wohl unter diesem Verhältnis, dem er sich nicht entziehen konnte, obwohl er es versuchte. Vor allem wuchs die dadurch bedingte Spannung zwischen den beiden, als Daube ein Mädchen kennenlernte. Hussmann war sehr eifersüchtig und trachtete danach, die Beziehung zu dem Mädchen zu zerstören. Zum offenen Konflikt kam es mit Daube, als dieser kurz vor dem Abitur Hussmann mitteilte, er wolle Gladbeck verlassen und woanders ein Studium beginnen. Hussmann fürchtete, sein Freund würde den räumlichen Abstand benutzen, um sich endgültig von ihm zu trennen. Noch am Tag des Mordes hatte die Obduktion Daubes stattgefunden. Sie hatte für die Klärung des Falles wichtige Befunde erbracht, die auszugsweise wiedergegeben werden. Ober- und Unterlippe sind durch lange, scharfe Schnitte durchtrennt. Die gesamten Weichteile des Halses oberhalb des Schildknorpels sind bis auf die Wirbelsäule durchtrennt. Der Schnitt ist fast 17 cm lang, die Wunde klafft etwa 10 mm auseinander. Die große Halsschlagader, Vagus und Drosselvene sind durchtrennt. Der Penis ist bis auf einen kurzen Stumpf abgeschnitten. Der Hodensack, die Hoden und ein großer Teil der Bauchhaut sind entfernt worden. An den Fingern beider Hände finden sich Abwehrverletzungen. Die Schnitte sind tief und reichen bis auf die Fingerknochen. Abschließend heißt es im Gutachten, der Tod ist erfolgt durch Schnittverletzungen der großen Halsgefäße rechts und links des Kehlkopfs. Nach Art der Verletzung liegt fremde Schuld vor. Mit diesem gerichtsmedizinischen Befund war noch kein Hinweis auf den möglichen Täter gegeben. Erst die Untersuchung der Blutspuren an Hussmanns Kleidung verstärkte den Verdacht gegen Hussmann erheblich. Dem chemischen Untersuchungsamt Recklinghausen, das die Analyse vornahm, standen die Blutspuren am Mantel, an den Schuhen und am linken Hemdsärmel Hussmanns zur Verfügung. Besonders zahlreiche Blutflecken fanden sich an den Schuhen, und zwar auf den Kappen wie an der Innenseite. Diese waren teilweise an der Naht eingetrocknet. Alle diese Blutspuren gehörten zur Blutgruppe A. Der Ermordete hatte ebenfalls die Blutgruppe A. Hussmann dagegen die Blutgruppe 0. Somit war Hussmanns Behauptung widerlegt, das Blut an seiner Kleidung wäre entweder Katzenblut oder eine Folge seines Nasenblutens. Das Ergebnis dieser Analyse war, wie die Berichterstatter, die Professoren Müller-Hess und Hübner schrieben, ein schwerwiegendes Indizium im Rahmen des gesamten Tatbestandes. Müller-Hess und Hübner haben anhand der Polizeifotos und des Obduktionsbefundes den vermutlichen Tathergang rekonstruiert. Darüber hieß es in ihrem Bericht, der Haupthalsschnitt beginnt links unten spitzwinklig und endet rechts oben in der Gegend des rechten Warzenfortsatzes breit klaffend mit ausgerundetem rechten Mundwinkel. Die Wundränder lassen erkennen, dass der Täter im Zuge des Schnittes die Richtung des Messers geändert hat. Der Schnitt muss von links nach rechts geführt worden sein. Wenn man sich das vergegenwärtigt, muss der Täter hinter seinem Opfer oder links seitwärts von ihm gestanden haben. Damit stimmten auch die Abwehrverletzungen überein, welche der Getötete an seinen Händen aufwies. Offenbar hat der Ermordete mit beiden Händen das Messer von seinem Halse abzuhalten versucht, wobei die Schneide desselben über die Kleinfingerkante der rechten Hand wuchtig hinweggezogen ist, sodass dort die Weichteile bis auf die Knochen durchschnitten worden sind. Der rechte Daumen, mit welchem der Getötete wahrscheinlich hinter das Messer gegriffen hat, hat wiederum eine ziemlich tiefe Schnittwunde davongetragen. Die Schnittverletzungen an den Lippen sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass beim Versuch, die Halsschnitte beizubringen, der Kopf nach unten, zur Brust, gebeugt wurde und das Messer dabei statt über den Hals, über die Lippen gefahren ist. Unterstellt man, dass Hussmann der Täter gewesen wäre, so würde es auf den ersten Blick unerklärlich erscheinen, dass er bei der Art der Schnittverletzungen nicht eine umfangreichere Blutbesudelung davongetragen hätte. Die Berichterstatter führten eine Reihe von Fällen an, in denen ebenfalls der Täter trotz schwerer Blutungen seines Opfers selber wenig Blutspuren aufwies. Die Berichterstatter erklärten, warum dies auch hier der Fall sein konnte. Der Getötete war 175 cm groß, von schlankem Körperbau, der Beschuldigte über 180 cm und sehr kräftig. Stand der Täter hinter dem Opfer und führte die Schnitte von hinten aus, könnten Blutstropfen vom Halsschnitt auf seine Schuhe herabgefallen sein, indem der Täter hinter seinem Opfer stehend, dessen Kopf mit der linken Hand fasste und nach vorn beugte, wobei er zur Erreichung der nötigen Standfestigkeit den rechten Fuß vorstellen musste. Dadurch wäre es begreiflich, dass sein rechter Schuh mehr Blutspuren aufwies als sein linker. Es können ihm aber beim Abschneiden der Genitalien und deren Fortbringung Blutstropfen auf seine Schuhe gefallen sein. Im Verlauf der gesamten Beweisaufnahme hat Hussmann niemals aufklären können, wie auch Blut seiner eigenen Gruppe auf seinen Mantel gelangt ist. Wäre er der Täter, so könnte ein Abwehrschlag des Opfers in sein Gesicht Nasenbluten hervorgerufen haben. Der Mordprozess gegen Hussmann wurde in der Öffentlichkeit als ein geradezu klassisches Beispiel juristischer Unsicherheit bezeichnet. Eine Reihe von Zeugen war unfähig oder unwillig zu einer brauchbaren Aussage. Wie sich schon bei der kriminalistischen Ermittlung gezeigt hatte, ließ sich aus den Äußerungen von Hussmanns Mitschülern kein objektives Bild über sein Vorleben und seine sexuellen Praktiken gewinnen. Allgemein war die Ansicht verbreitet, dass er homosexuelle Neigungen besaß und sich auch dazu bekannt hatte. Wie schon erwähnt, beeidete Daubes Mutter das Geständnis ihres Sohnes, er habe unerlaubte Beziehungen zu Hussmann. Es konnten auch keine Zeugen gefunden werden, die den Täter hätten identifizieren können. Der Vater des Toten und mehrere andere Leute hätten den Täter nach der Tat gesehen, aber in der Dunkelheit nicht erkannt. Ebenso wenig hatte der Vater Helmuts Todesschreie als die seines Sohnes identifiziert, sonst hätte er sicher rascher reagiert und den Täter vielleicht noch während der Tat überrascht und gestellt. Hussmann gelang es während der Untersuchungshaft, Briefe an Mitschüler hinauszuschmuggeln. Darin drohte er, er werde sich an denen rächen, die gegen ihn aussagten. Hussmann leugnete die Tat, konnte aber die Indizien, vor allem die Beweiskraft des Wegzeitdiagramms, nicht widerlegen. Die Gerichtsmediziner allerdings waren auch nicht in der Lage, aus dem Blutgruppenvergleich schlüssige Beweise abzuleiten. Sie erklärten, die Übereinstimmung zwischen der Blutgruppe des Ermordeten und den Blutspuren an Hussmanns Kleidung beweist nicht, dass es das Blut Daubes sei. Das ist zwar richtig, denn es gibt Abermillionen von Menschen, die gleiche Blutgruppe wie Daube haben, aber im Gesamtzusammenhang aller sonstigen Indizien konnte es keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass diese Übereinstimmung Hussmann schwer belastete. Es gab keinerlei Beweise oder auch nur Vermutungen, woher das Blut mit Daubes Blutgruppe A sonst stammen sollte. Einer der Sachverständigen, der Gerichtschemiker Dr. Schatz, behauptete, die Lehre von den Blutgruppen stecke noch in den Kinderschuhen. Deshalb war sich das Gericht unsicher, ob es der Beweiskraft der Blutanalyse vertrauen sollte. Tatsächlich aber war das Verfahren, das im Hussmann-Fall zur Bestimmung der Blutgruppen angewendet wurde, ein wissenschaftlich gültiges Verfahren, das heute niemand mehr bezweifeln würde. Der Angeklagte profitierte von der Unsicherheit des Gerichts, das ihn schließlich freisprach. Aus heutiger Sicht ergibt sich, wie schon gesagt, kein vernünftiger Zweifel an Hussmanns Täterschaft. Wahrscheinlich wäre die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag zu werten. Es ist anzunehmen, dass Hussmann in jener Nacht alkoholisiert war und Daube zu dessen Wohnung begleitet hatte, in der Hoffnung, Daube umzustimmen, nicht aus Gladbeck wegzugehen. Daube lehnte ab. Er wollte sich von Hussmann lösen. Der jähzornige und aggressive Hussmann tötete ihn. Dass er dem Toten die Genitalien abschnitt, war der Höhepunkt seiner Frustration und eifersüchtigen Rache. Und ein bezeichnendes Symbol seiner sexuellen Aggressivität.